Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Tut mir leid, Sarah, jetzt habe ich dir so einen Schubs gegeben. Irgendwie, jetzt liegst du da aber auch irgendwie in der Ecke rum und hast einen blauen Fleck jetzt. Es tut mir echt leid.
Gar kein Thema, du kleiner Assi.
Oh. Ja, seht ihr, wenn ich jetzt Hund wäre, dann wäre das die Reaktion von Sarah gewesen. So, kein Problem, du kleiner Assi. Nicht so schlecht. Wir reden heute über Assis, über Hunde-Assis, die so ein bisschen ihre Rolle nicht mehr so ganz finden in unserer Gesellschaft, in dem Zuhause zumindest mal. Und da gab es auch einen kleinen Hinweis von Pelle, der auch plötzlich ein kleiner Asi geworden ist, wo ich mich so frage, mein kleiner Freund, wo hast du das denn her? Da müssen wir mal reden. Bevor wir darüber aber reden, ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde, weil ich glaube, so geht es uns allen irgendwann mal, dass wir feststellen, huch, was macht unser Hündchen da gerade? Gibt es etwas, was du uns erzählen möchtest, was deinen Hundemoment der Woche betrifft?
Ich hatte überlegt, ob wir vielleicht den peinlichsten Hundemoment aller Zeiten erzählen wollen, weil der mir nämlich vor kurzem wieder in den Schoß gefallen ist. Der betrifft mich noch nicht mal persönlich oder nur entfernt persönlich. Und zwar betrifft das meinen ehemaligen WG-Hund. Und als die Story, also wir haben da nochmal drüber gelacht zusammen, meine Freundin und ich, mit der ich die WG hatte. Und habe ich gesagt, boah. Oh, den würde ich so gern erzählen. Hat sie gesagt, ja, von mir aus kannst du den erzählen. Dann habe ich gesagt, mega, das ist der peinlichste Hundemoment aller Zeiten.
Jetzt will ich das mal wieder diesen riesen Spoiler von 3 Minuten.
Ja, der ist wirklich krass. Und ich würde im Zuge dessen bitte euch bitten, mir bei Instagram euren peinlichsten Hundemoment aller Zeiten zu schreiben, damit wir das mal hier alles sammeln können. Wir nennen natürlich keine Namen. Auch heute hier in meinem Folgendes. Unser ehemaliger WG-Hund hatte, ja, man könnte sagen, eine kleine Störung. Er fand Badezimmermülleimer einfach großartig. Und vielleicht war es auch der einzige Mülleimer, an den er dran kam. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meine ehemalige Mitbewohnerin und meine noch immer Freundin ist Eiskunstlauftrainerin. So, und die ist Lehrerin für Kinder, ne, beim Eiskunstlauf. So, und sie nahm dann auch immer gern mal ihn, unseren WG-Hund, mit aufs Eis oder dahin. Und der rannte dann aber auch gerne mal so auf dem Eis rum. Ja, und eines Tages, als sie da gerade so steht, alle Mütter schauen zu, sie will die Kinder oder sie unterrichtet die Kinder und unser Hund rennt aufs Eis.
Oh Gott.
Wirkt und kotzt ihren Tampon aus.
Nein.
Vor,
nein.
Doch.
What?
Vor versammelter Mannschaft kotzt der dann einen Tampon aufs Eis. Ich meine, Eis weiß, ne? Das ist also wirklich, das war.
Don't eat yellow snow.
Maximal peinlich, maximal peinlich, ne? Ja, also, und wir haben also der hat wirklich so Klopper gebracht, der hat halt diesen Badezimmermüll immer geplündert. Aber jetzt stell dir die Situation vor, als Lehrerin mit den Kindern und den Müttern auf dem Eis und der Hund reiht dir den Tampon da vor die Füße. Ja, also habe ich zu viel versprochen.
Oh.
Nee, nicht I. Hallo, das ist normal. Erstens, zweitens I. Ja, I schon. Peinlich. Nee,
nicht wegen des Tampons, wegen der ganzen Kotzaktion. Also ich
das war ja, das war für sie natürlich in dem Moment. Und natürlich hast du dann auch nicht alles zur Hand und ja, also.
Ja, das dann, ja. Ja.
Ich glaube, das ist schon, also den muss man jetzt mal toppen, als peinlichsten Hundemoment aller Zeiten. Wer
das ist
das?
Unbestritten. Ich glaube, da komme ich mit meinem auch nicht so hinterher. Ich habe auch einen peinlichsten aller Zeiten.
Erzähl.
Sofort, also es ist ganz schlimm. Es ist so wirklich so, das war wirklich, wollte eigentlich im Boden versinken. Also es ist sehr lange her. Ich war Single und ich fand eine Hundebesitzerin wirklich toll, toll, toll. Und ich dachte mir so, wie machst du das? Und dann habe ich gesagt, klar, geht natürlich über Hundespaziergang und so. Und dann habe ich mich öfter mit ihr getroffen und es war fantastisch. Und es war irgendwie, hatte ich das Gefühl, wir kommen so langsam in einen Bereich, wo man auch mal drüber reden könnte. Und das war ein wunderschöner Frühlingstag, das werde ich nie vergessen. Und dieser wunderschöne Frühlingstag, die Vögel zwitscherten, Frühling ist ja sowieso immer eine super Zeit für sowas. Und du denkst so, ja, taram, taram. Dann passierte es, dass sie hatte so einen ganz langen, tollen Mantel an. Und wir saßen auf einer Bank. Und ich saß ein bisschen weiter außen und sie saß auch ein bisschen außen. Es war so, irgendwie, man merkte, es liegt was in der Luft, aber man hatte noch so ein bisschen Abstand, würde ich mal sagen. Plötzlich kommt ein Hund und es war meiner. Und er schnüffelte.
Nein, ich glaube, ich weiß.
Und er pinkelte.
Ja.
Ihr einmal quer über den beigenen Mantel. Und ich dachte mir in diesem Moment, fuck, es ist alles vorbei. Fuck, es ist alles vorbei. Und ich so, weißt du, was man dann tut? Man tut Dinge, die, also ich habe dann so Mike-Dinge getan. Einfach, wollen wir die Reinigung? Können wir irgendwie, kann ich, ich kaufe dir einen neuen Mantel, wenn es nicht funktioniert. Ich habe eine Versicherung und überhaupt und so. Und sie einfach nur so, boah, das ist echt eine Scheißaktion. Und ich so, nein, aber
oh,
ich,
nein.
Boah, sie war wirklich so, völlig so, ich war am Boden zerstört, ich lag quasi, meine Seele kugelte den Weg hinunter, also es war irgendwie alles, mehr konnte ich nicht geben.
Nein.
Und sie stand auf und war ganz schön sauer. Und
war die so angepisst?
Im wahrsten Sinne, ja.
Ja, oh, ja, oh. Oh, der war jetzt gut. Der war
das
wirklich keine
war so.
Absicht. Hat Alter. Die echt, hat die das richtig, hat die dir das echt übel genommen? Also weißt du, wie oft ich schon angepinkelt worden bin in der Hundeschule? Ich muss das jetzt mal sagen, ne? Das ist
ja mir
wahnsinnig oft schon passiert, dass mich Hunde anpinkeln, weil die vielleicht auch merken, oh nein, die Alte, die will mir mein ganzes Ding hier auf den Kopf hauen.
Total, total.
Und das hat sie dir echt krumm genommen?
Ja, voll.
Hast du das nicht lösen können?
Nee. Also ich habe natürlich dann die
aber du
Reinigung
kannst doch
und so.
Dafür. Ja gut, okay, doch, du, ja, aber,
doch,
aber
doch.
Nein, aber da kann man doch mal drüber hinwegsehen.
Ja, es gibt natürlich viele Thesen. Ich habe das natürlich Freunden erzählt, die sagen, naja, so oder so, dann ist deine Wahrnehmung eine andere als ihre gewesen. Also hätte sie dich so toll gefunden, dann hätte sie gesagt, ach, kein Problem. Aber ich habe noch irgendwie dunkle Erinnerungen, dass es ausgerechnet auch noch ein besonderer Mantel war ihrer Mutter oder ich weiß es nicht. So auf jeden Fall.
Ja, das ist
sie hatte
eine
sich besonders hübsch gemacht.
Oder?
Ich hatte mich besonders hübsch gemacht. Wir haben da gesessen und der Hund pinkelt einmal quer über den beigefarbenen Mantel. Es war Zorro-mäßig so Z. Also es war wirklich, ja. Ja,
ja, ich gebe zu, das ist schon schwierig, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch übertrieben als Reaktion. Ja, ich meine ganz ehrlich, ich bin halt echt schon richtig, richtig viel angepinkelt worden. Das ist echt doof, unangenehm, peinlich, bla. Und das ist auch echt widerlich. Also bei mir sind es eigentlich immer die Schuhe oder die Hose. Aber das nehme ich, ja, dann muss man doch ein bisschen drüber schmunzeln. Dann, ich meine, klar, am besten korrigierst du gleich mal den Hund einmal. Und aber
ja. Es ist Wasser, es ist Ammoniak, es ist ein bisschen Natrium. Es ist nicht, das ist wirklich
ja
nicht.
Also Urin macht ja in der Regel auch kein Ärger auf der Kleidung. Also ich habe noch nie das nicht wegbekommen.
Nein, also die Reinigung löst das oder hat es gelöst, hat es auch gelöst, weiß ich.
Du hast das dann übernommen, oder?
Ja, klar. Es waren, waren ein paar 40 Euro.
Das tut mir leid, Mike.
Du.
Dass du da die hübsche, tolle Frau verloren hast wegen Pipi.
Ja, es war. Ich habe davon, also ich habe einige Tage, habe ich da Wochen, ich habe mich noch gefragt, kann ich irgendwie noch irgendwas, was war.
Aber jetzt mal ehrlich, kannst du da nicht drüber lachen jetzt? Ich muss da drüber lachen. Ich finde es irgendwie, das ist so wie mit dem Tampon auf dem Eis irgendwie. Ja, in dem Moment Hölle, richtig doof. Und aber nach so ein paar Tagen, Wochen, spätestens Jahren, finde ich, muss man einfach drüber lachen.
Es passte in die Zeit, sagen wir es so. Es passte voll in die Zeit. Es war einfach, ich war da nicht, ich hatte da kein Glück einfach. Es war irgendwie eine ganz, es war die schlimmste Zeit eigentlich ever. Ich hatte ja nie so wirklich Probleme. Ich war auch nie lange Single, aber da war es dann irgendwie einfach auch wirklich hart. Also es war so, dass ich dann auch da
ich immer noch. Ich umarme dich jetzt im Nachhinein. Ich umarme jetzt den Mike
Liebe.
Von damals.
Liebe, Liebe, Liebe.
Liebe, Liebe, tut mir leid.
Ah, jetzt geht's mir schon besser. Aber es, ja.
Also ich bin sehr gespannt, was unsere Zuhörer alles rausholen. Ich glaube, da werden wir aus dem Lachen, wir machen mal wahrscheinlich eine ganze Folge nur mit peinlichen Hundemomenten. Ich habe so Bock da drauf. Das ist doch so lustig. Her damit, Leute, alles her.
Her damit. Also ihr könnt auch gerne bei Insta irgendwie schreiben, wenn ihr wollt.
Am einfachsten bei Insta, genau.
Der will nicht nur spielen, werdet ihr sofort finden. Hundertprozentig. Mhm. Folgt uns, schreibt uns und wir lesen so gut wie alles vor, wenn es peinliche Momente sind. Dann machen wir eine Doppelfolge draus vielleicht.
Oh, vielleicht gibt es sogar Fotos oder so.
Ja.
Das wäre ja cool. Ja gut, okay, ich lasse mich überraschen.
Ja. Also, der andere Hundemoment der Woche war, der nicht peinlich war, aber der irgendwie auch richtig doof war, war, dass an der typische Situation, es geht raus, Pelle kann es nicht abwarten, alle waren angezogen, meine Tochter war angezogen und was macht er? Die Tür geht auf und er weiß ganz genau, dass er genau mit den anderen Hunden auch zuletzt rausgeht. Was macht er? Bodycheck. Carlotta, sie ist stehen geblieben, gerade noch so, aber das hätte auch anders ausgehen können. Deutlich anders ausgehen können und sie fand es richtig scheiße. Also sie hat sich richtig beschwert. Und wenn die ist mit 2,5 Jahren, ist die, wenn die sich beschwert, da willst du keinen Stress mit haben. Ja, und das war dann der Punkt, wo ich mir Pelle geschnappt habe und dann haben wir das nochmal geübt. Dann habe ich das logischerweise auch Carlotta erklärt, wie sowas zustande kommt und habe gesagt, jetzt üben wir Pelle nochmal. Und das Süße ist, das gilt natürlich auch für alle anderen Situationen. Wir haben hier 2 Treppen im Haus, wenn sie die Treppe runtergeht, dann sagt sie, nein, du wartest. Und sie geht zuerst die Treppe runter und dann gehen die Hunde runter und die sitzen dann im Hocken auf der Treppe und warten auch. Aber an diesem Tag war es eben anders und das war gar nicht geil. Also es hat mich dann auch nochmal 20 Minuten gekostet, das kleine Übungsprogramm. Und dann ging es raus. Aber ich war sehr erstaunt, dass Pelle das überhaupt gebracht hat. Und das hat mir wiederum gezeigt, dass das Austesten von Rudelsituationen immer wieder gegeben ist. Und ich war wieder derjenige, der es vergessen hatte und wurde dann so dran erinnert. Und solche Situationen wirst du wahrscheinlich auch einige kennen.
Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Also gerade jetzt so mit Kindern, dieses respektlose Verhalten Kindern gegenüber, das kenne ich echt total. Da muss man irgendwie, das ist auch deswegen finde ich so schwierig, weil man die Kinder ja nicht mit einbinden kann. Also derjenige, der da respektlos behandelt wird, der soll aber auch nicht derjenige sein, der das mit dem Hund ausdiskutiert. Das heißt, das müssen wir schon immer übernehmen. Und ich finde, das macht es halt so ein bisschen schwieriger. Aber in der, also ich weiß nicht, ob wir schon mal über Stellvertreterkonflikte gesprochen haben, wo man einen ähnlichen Konflikt herstellt mit dem Hund, um an der Stelle zu arbeiten, damit sich das überträgt in diese Situation. Das macht man halt ganz häufig, zum Beispiel, wenn der Reiz bei dem eigentlichen Problem viel zu groß ist oder die Gefahren, die davon ausgehen, zu hoch sind und so weiter, dann würde man sich einen anderen Konflikt suchen, der dem aber ja, man kann sagen, ähnelt oder der eine ähnliche Thematik, wo man eine ähnliche Thematik besprechen kann, um hier eine gute Basis aufzubauen und die dann mitzunehmen in diese anderen Situationen. Das macht es halt einfach viel leichter. Das ist ja auch der Grund, warum die Hausregeln so wichtig sind. Ne? Also zu Hause mit den Hunden Sachen zu besprechen, ist ja immer viel, viel einfacher als draußen. Und hast du im Haus schon alles gut geklärt und besprochen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du draußen gar nicht mehr so viel klären musst, eh schon viel höher. Und dann ist es sowieso noch viel einfacher, wenn der Hund eh schon weiß, wie du mit Konflikten umgehst oder wenn ihr schon viele Sachen besprochen habt, dann kannst du draußen viel besser mit dem Hund in den Konflikt gehen, weil man da auch schon ein bisschen eingespielt ist, was das angeht. Das würde ich bei solchen Sachen auch immer versuchen, weil ich ungerne Konflikte direkt in Verbindung mit den Kindern habe. Ganz einfach, weil am Ende weißt du nie, wie der Hund das verknüpft. Und das ist mir immer so, ich finde das so heiß, ne? Weil es geht am Ende um Kinder. Und wenn da mal was schief geht oder der Hund das falsch verbindet, ich weiß nicht, ob ich von dem Fall mal erzählt habe, das auch 100.000 Jahre her, natürlich nicht, aber weiß ich nicht, 10, 15 Jahre war das. Und ein Kollege von mir hat einen Hund damals mit Strom gearbeitet. Das war ein super aggressiver Schäferhund. Und die Familie hatte ein kleines Kind. Und der Trainer hatte, das war damals schon sehr verpönt, hat es aber trotzdem gemacht, den Schäferhund mit Strom korrigiert, wenn der halt in eine starke Aggression gegangen ist. Weil der halt so resistent war, dass die nicht wirklich was in der Hand hatten. Wie alte Schule, sagen wir es so, würde man heute eh gar nicht mehr machen und schon gar nicht mehr so, aber es ist halt so gewesen. Und hat dann quasi diesen Menschen diese Fernbedienung in die Hand gegeben und die damit losgeschickt. Und das ist der nächste Fehler. Und die haben angefangen, zu Hause permanent diesen Hund zu korrigieren für diverses Verhalten. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise denen nicht gepasst hat, haben die halt mit Strom getackert. Was aber passiert ist parallel, ist, dass natürlich das Kind auch immer wieder in der Nähe war. Und der Hund muss das irgendwie, oder man hat dann vermutet, dass der Hund das vielleicht mit dem Kind in Verbindung gebracht hat, weil es dann irgendwann dazu kam, dass der einmal dann nach einer solchen Korrektur einfach sich auf dieses Kind gestürzt hat. Natürlich ist da wahnsinnig viel Schaden entstanden. Was soll man da sagen? Ne? Also natürlich erstmal die Arbeitsweise Katastrophe. Aber wenn man jetzt mal davon absieht, worauf ich hinaus will, ist, man muss ja mal aufpassen, wie Hunde Dinge verknüpfen. Und deswegen würde ich immer versuchen, in Situationen mit den Kindern, wo das vielleicht irgendwie in Verbindung gebracht werden könnte, schon dafür zu sorgen, dass der Hund jetzt nicht das Kind als was Negatives, Belastendes wahrnimmt. Mhm. Und deswegen finde ich, wenn es um Kinder geht, gerne immer Stellvertreterkonflikte machen und das dann in die Situation mit einbringen. Das heißt also beispielsweise Abbruchsignale, nochmal die Tür arbeiten, nochmal viel mehr Respekt einfordern, weniger Körperlichkeiten einfordern, den Hund wieder mehr in die Ruhe bringen insgesamt oder andere Problematiken im Haus besprechen und dann wieder in diesen Situationen vermehrt üben, ganz viel ohne Kind und dann das Kind wieder mit reinnehmen. Und wenn man sieht, der Hund macht Bodychecks oder fängt an, also wir hatten das ja hier zum Beispiel bei uns zu Hause, dass die Hunde immer wieder bei den Kindern geklaut haben, als die ganz klein waren. Ne? Dann liefen die mit einem Keks oder mit einem Brot rum. Ich muss dazu sagen, ich bin eine von den absolut katastrophalen Müttern, die ihren Kindern einfach was in die Hand geben. Bei mir müssen die Kinder nicht immer am Tisch sitzen, wenn sie essen. Die können auch mit einem Brot rumlaufen, das juckt mich eigentlich nicht. Und da waren die dann so 2-3 Jahre alt und laufen mit ihrem Brot oder ihrem Keks rum und zack, war er weg. Ne? Und dann auch immer gern noch mit Fingerzwicken. Die Frieda war dann mega, mega stark drin, das zu machen. Und das sind Sachen gewesen, die musste ich auch nochmal besprechen, dass das einfach nicht geht, da so an die Kinder ranzugehen, sich die Sachen einfach zu nehmen. Und ich finde, was wirklich ganz oft unterschätzt wird oder falsch interpretiert wird, ist, wenn Hunde in eine Aufgabe Verantwortung Kindern gegenüber gehen. Da muss man halt höllisch aufpassen. Es gibt so ein Video, das kursiert gerade bei Social Media auch. Da sieht man einen Hund, der dafür sorgt, dass ein Kind von zu Hause nicht abhaut. Also das Mädel spielt vor der Tür. Das ist so eine Videoaufnahme aus der Vogelperspektive. Also ich vermute hier wie sowas wie so eine Alarmanlagenkamera, die das filmt. Und das Kind will halt abhauen und der Hund geht immer wieder zu diesem Kind und schiebt die zurück oder zieht an der Kleidung das Kind zurück. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich mir denke, boah, das geht doch nicht, dass der Hund da diese Aufgabe und diese Verantwortung übernimmt. Weil wenn das Kind irgendwann halt doch noch einen Schritt mehr macht und der Hund sagt, okay, die hört nicht auf mich, ich kann noch so viel bedrängen und ziehen und machen, ich korrigiere die jetzt, so wie man das macht als Hund und dann schnapp ich die. Also schnapp ich nach ihr oder korrigiere mit einem Schnauzgriff, wie das zum Beispiel eine Hundemutter bei ihren Welpen macht und dann beißt er das Kind ins Gesicht. Das heißt, solche Aufgaben würde ich meinen, und das wird total gefeiert im Netz. Oh, toll, der Hund passt auf das Kind auf. Oh, so süß, bla. Und ja, der wird nichts passieren. Doch, vielleicht ist sogar ihre größte Gefahr derjenige, der sie beschützt. Und also, Achtung, ne, das geht schneller, als man denkt. Und ich weiß, dass das nett aussieht. Und ich verstehe auch die Emotionen, die dahinter stecken, dass man das, ich verstehe das alles. Aber man interpretiert oder man übersieht, dass der Hund hier Stress hat möglicherweise und dass der Hund auch hilflos ist, weil der denkt ja, er müsste das regeln und er kann es vielleicht gar nicht wirklich regeln und geht dann den nächsten Schritt. Die Hunde sollen unsere Kinder nicht miterziehen. Das ist absolut nicht ihre Aufgabe. Und
absolut.
Da müssen wir voll aufpassen, weil das passiert mit Kleinigkeiten, das passiert mit kleinen Respektlosigkeiten, das passiert mit einem Knurren, mit einem Fixieren. Und deswegen müssen wir die Hunde echt gut im Blick behalten, wenn die anfangen, da mitzumischen bei den Kindern. Ich habe mal erzählt die Story von Boogie, die immer wieder Stress hatte, weil meine Tochter abgehauen ist am Feld. Wir waren spazieren, die war sauer, die ist vorgerannt und Boogie hatte unfassbaren Stress. Das ist ein Warnsignal, da musst du aufpassen. Das darf die gar nicht. Natürlich verstehe ich den Gedanken von Boogie, aber ich muss in dem Moment sagen, nein, nein, nein. Ich kriege das schon ohne dich hin, ich brauche dich dafür nicht. Ich habe das Kind im Griff. Du gehst bitte wieder raus aus deiner Aufgabe. Verstehst, wie ich meine? Und das ist halt das, also zum einen muss man natürlich diese Baustelle als solche in Form eines Stellvertreterkonflikts nochmal üben, aber auch dann vielleicht gucken, haben wir gerade eine gute Situation zwischen dem Hund und dem Kind und es ist durchaus möglich, dass das immer wieder mal abgefragt wird. Dann ist das eine Zeit lang super alles und dann macht man auch nichts mehr zu dem Thema und dann entsteht das erneut und man muss da wieder dran. So wie jetzt bei Pelle, ne, wo ja eigentlich alles fein ist und dann eines Tages denkt sie sich, ja, ich probiere das jetzt nochmal, weil natürlich parallel entwickelt sich ja auch das Kind weiter und das Verhalten des Kindes verändert sich, weil die ja jetzt sehr klein ist. Und das heißt, da müssen wir aufpassen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade bei mir zu Hause die Problematik, dass Boogie aufgrund der Medikamente, die sie nimmt, hat einen total krass gesteigerten Appetit. Und wenn man Boogie kennt, ist das quasi nicht vorstellbar, dass das noch krasser geht. Und jetzt wissen wir doch, das geht sogar noch krasser. Und jetzt ist die halt wirklich, wir sind an dem Punkt, wo wir sie anbinden im Haus. Ne? Weil die sonst halt den ganzen Tag auf der Suche ist, wo gibt es was zu essen. Die liegt dann Stunden in der Küche und guckt auf eine Schublade oder sowas. Also ich habe morgen einen Termin bei der Tierärztin, wir reden drüber. Aber das ist schon echt extrem. Und wenn ich dann in der Küche mich aufhalte, um zu kochen oder so, dann sitzt die hechelnd mit ihrer Lähmung, wo sie eh kaum gut sitzen kann, sitzt sie dann im Türrahmen und beobachtet mich und ist völlig gestresst. Also schicke ich sie immer wieder weg. Ne? Und dann geht sie sich wieder ablegen. Bisher durfte sie ja immer dahin. Aber aufgrund der ganzen erschwerten Bedingungen aktuell habe ich mir gedacht, bevor ich die jetzt ewig hin und her schicke und die da immer ausrutscht mit ihrer Lähmung, binde ich die jetzt an ihrem Sessel fest. Was will meine Tochter? Die will das jetzt auch machen. Oder hat das gemacht. Die hat dann, stand zuletzt in der Küche und ich höre, wie die Boogie total anranzt, 2-3 Mal, und dann sie zu dem Sessel bringt und anbinden will. Und da habe ich ihr direkt gesagt, nee, da musst du mich holen. Hm. Ich mache das. Ich möchte nicht, dass du das machst. Also mir ist das so wichtig, dass die Kinder diese Aufgaben nicht übernehmen. Weil natürlich kann es sein, dass da gar nichts passiert und der Hund das auch nicht fehlverknüpft. Das ist auch viel wahrscheinlicher, als dass das anders läuft. Aber ich gehe doch das Risiko nicht unnötig ein.
Es ist bei Kindern sowieso irgendwie nochmal ein Ticken gefährlicher, weil wenn da Schäden passieren, dass man das sind kleine Menschen. Das ist ja ganz egal eigentlich bei wem, aber bei Kindern natürlich nochmal extremer. Aber ich hatte die Situation auch schon bei größeren Hunden und auch bei größeren Menschen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich sie unterschätzt habe. Also ich weiß zum Beispiel, als ich Isco hatte, den Hoverbart, dass der, wenn er dann irgendwie mies drauf kam, auch bei mir hat er sich das nie gewagt, aber bei meiner Partnerin damals aus dem Niederungen seiner Stimmmöglichkeiten wirklich gebrummt hat, auf eine richtig üble Art und Weise, einfach nur dann oder deshalb, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat, weil er sie überhaupt nicht akzeptiert hat und weil er ganz klar gesagt hat, ey, pff, gar keinen Bock auf dich, was willst du denn? Also was willst du mir denn sagen? Also ich hör gerade mal auf den anderen da drüben, aber auf dich, lass das mal irgendwie. Aber du kriegst es mit mir zu tun. Jetzt habe ich das ein paar Mal schon auch von Hoverwarten gehört, dass die sehr klar auch jemanden haben wollen, an dem sie sich orientieren. Aber trotzdem kann das natürlich überhaupt gar nicht sein. Und das war aber auch eine verzwickte Situation, weil auch meine Partnerin damals überhaupt nicht mit ihm arbeiten wollte. Also die wollte da auch nicht mitmachen. Mhm. Und damit hast du natürlich dann echt ein richtig doofes Problem, weil dann hast du irgendwie alles komplett irgendwie bei dir liegen. Und dann ist es das in der Verlängerung, was du gerade eben gesagt hast, dass ich dann einfach dann eintrete dann für etwas, was eigentlich auf der anderen Seite besser geklärt wäre oder gründlicher geklärt wäre. Und da gab es aber gar keine Möglichkeit, weil, was ich ja verstehen kann, es war einfach ein großer Hobewart, es war einfach auch ein sehr selbstbewusster Hobewart und natürlich hat man da auch ein Stück weit Respekt vor so einem Hund. Für man dafür halt natürlich damals viel zu viel Respekt, weil damit löst du es nicht, aber ich kann es verstehen. Aber da bist du natürlich dann auch total in der Zwickmühle. Und natürlich habe ich dann gearbeitet mit ihm und es wurde auch besser, aber es gab immer Situationen, wo aus dem Auf, klar, logisch, sie können nicht sprechen, das ist ja die einzige Art und Weise, wie sie sich mitteilen können, wie aus dem Auf teilweise dann Reaktionen kamen, wo du dachtest so, Alter, was ist denn mit dir los? Also da habe ich dann irgendwie auch schon gedacht, ist da vielleicht irgendwas Neurologisches oder ist da irgendwas, was ich einfach nicht sehen kann, nicht erhaschen kann und so weiter. Und das Problem hat sich nicht gelöst. Also es hat sich dann gelöst, weil er dann 2 Jahre später ist er dann gestorben. War ja auch, ja, hat ein normales Alter, war fast 12. Für so einen großen Hund dann noch fast normal. Ja, und so wurde es dann gelöst. Aber das war natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend. Und ich glaube, haben das auch schon mal besprochen, dass es dann eben auch Partner gibt, die der Hund, also wer war zuerst da? Ja, der Robert war zuerst da und ich habe ihn so mit in die Beziehung mit reingebracht. Und natürlich gibt es da Situationen, aber und auch, also ist der Hergang dann vielleicht ein bisschen berechenbarer. Aber das passiert auch in Familien. Das passiert ja auch manchmal aus dem Off raus oder augenscheinlich aus dem Off, wo wir gar nicht so richtig wissen, warum passiert das jetzt eigentlich? Und viele machen sich darüber Gedanken und überlegen dann, was habe ich falsch gemacht? Kommen aber nicht so richtig zum Ergebnis. Und das können ja, so wie du es auch beschrieben hast, Nuancen sein, Kleinigkeiten sein, die dann dazu führen, dass der Hund irgendwann an einem bestimmten Punkt klar macht, oh, pff, nö, keine Akzeptanz.
Ich bin halt auch immer noch der Meinung, dass wenn einmal so ein, also sagen wir mal, wenn ein Hund einmal sich oder ein Mensch durch das Verhalten eines Hundes so verunsichert wurde und derjenige, also jetzt zum Beispiel in dem Fall deiner Freundin, der Mensch dann total unsicher dem Hund gegenüber wird und misstrauisch, dann habe ich das Gefühl, beziehungsweise dafür gibt es auch ausreichend Beispiele und Thesen, gibt es da auch einige zu, dass der Hund dann durch deine Verunsicherung verunsichert wird und ein verunsicherter Hund neigt ja dazu, eher nach vorne zu gehen oder auch mal in ein augenscheinlich aggressives Verhalten zu gehen. Aber also am Ende ist das wie eine Wechselwirkung, ne? Also der Mensch ist verunsichert und dadurch ist der Hund verunsichert und es spitzt sich immer weiter zu. Man kann es nur durchbrechen, indem man eine Zusammenführung macht und Vertrauen aufbaut und Bindung aufbaut zwischen diesem Menschen und diesem Hund. Das ist Arbeit. Wenn der Mensch aber so verunsichert ist, dass er auch gar nichts mehr machen möchte, dann wird der Knoten auch nicht mehr platzen, glaube ich. Und dafür gibt es ja ausreichend Beispiele. Ich bin mir sicher, dass einige Menschen, die uns zuhören, jetzt sagen, ja, haben wir auch schon gehabt, dass bestimmte Menschen dann mit dem Hund nicht mehr warm werden und der Hund auch mit dem Menschen nicht mehr. Wenn das jetzt niemand ist, der permanent da ist, kannst du ja auch sagen, gut, dann wird der Hund eben weggepackt, wenn der Mensch kommt oder angebunden oder wie auch immer. Wenn man aber zusammenleben soll oder möchte, dann ist die Sache natürlich viel, viel schwieriger. Und da braucht es Bereitschaft von beiden Seiten. Also wenn, ja, man wird nicht drum herumkommen, da was dran zu machen. Das, also kann sich natürlich auch lösen, aber aus meiner Erfahrung heraus löst sich das nicht von alleine. Und dann wird das auch manchmal fehlverstanden, ne? Also als wenn der Hund jetzt plötzlich irgendwie ein schwieriger Hund würde oder so, aber eigentlich ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Charakteren irgendwie schwierig. Außerdem gibt es ja auch immer noch auch tatsächlich Hunde, die gewisse Menschen einfach nicht mögen. Kann ich dir auch ein Lied von singen, habe ich auch so einen gehabt, ne? Die Frieda war so jemand, die mochte ungefähr niemanden. Ganz vereinzelt mochte sie Menschen und dann dafür aber umso mehr. Also die hat sich echt die Rosinen rausgepickt. das ist auch schwierig. Und hätte ich jetzt damals da einen Partner gehabt, mit dem das einfach nicht funktioniert hätte, wäre mir das auch, das wäre sehr anstrengend geworden. die hat ja bis zum Schluss meinen Bruder einfach nicht leiden können. Und als wir mal zusammen im Urlaub waren, kann ich dir sagen, war das echt, puh, schon anstrengend, ne? Mhm. Ja, und wenn du dann den Menschen nicht ändern kannst und den Hund nicht ändern kannst, ja, dann bleibt halt nichts als eine Trennung. Von den Menschen natürlich.
Natürlich. Selbstverständlich.
Ist doch völlig klar.
Klar. Konnte ich dann auch mal kurz, ich habe kurz mal gezuckt und dachte, ne. Aber.
Von dem Hund natürlich nicht.
Na, natürlich nicht.
Der Hund ist total gut. Nee, du weißt, wie ich das meine. Aber ja. Es ist, wie du auch sagst, der Hund war als erstes da, der hat das Vorrecht dann gehabt, dann hat es halt nicht gepasst. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn man so ein Hundemensch ist und immer Hunde haben will und sich das Leben auch ein Stück weit vielleicht auch um das Thema an vielen Stellen dann dreht, dann braucht es schon auch einen Partner, der das ein bisschen aushalten kann. Also es wäre für mich schwer vorstellbar, mit einem Menschen zusammenzuleben, der mit Hund nichts anfangen kann. Also, das, wie hätte das klappen sollen? Weißt du, wie ich meine? Da kann die Liebe dann auch nicht so stark sein.
Von meiner Seite. Ich verstehe, was du uns sagen willst. Ich denke mir auf der anderen Seite nur, für mich ein totales Phänomen, dass das halt einfach mehr oder weniger aus, für viele von uns ja aus dem Off kommt und das, das, was ich schwierig finde, ist, dass aus einem bestehenden guten Rudel dann so eine Situation entsteht, die überraschend ist und die, das ist ja das Fiese, die du dann aber auch irgendwie handeln musst. So. Also du bist nicht drauf gefasst und plötzlich passiert es und du musst dir schnell was einfallen lassen. Und das ist ja auch oftmals echt entscheidend, ja, dass du da auch hellwach bist in so einem Moment. Und meistens passiert es da dann in Situationen, wo du nicht gerade hellwach warst. Das war klassisch heute, das war nicht heute, das war morgens irgendwie kurz alle hektisch, Tagespflege, die Tochter sollte hingebracht werden und so weiter und so fort. Und das war einfach irgendwie hektisch und natürlich überträgt sich das dann auch. Ist alles in Ordnung, aber dieser Bodycheck, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, der hatte schon eine gewisse Qualität. Und jetzt ist Pelle auch kein schmächtiges Hündchen. Und immer bei allen Situationen, die ich so noch auf dem Radar habe, war es immer aus dem Off, immer nicht irgendwie vorhersehbar für mich. Und da gibt es dann natürlich auch Situationen, die auch für viele dann richtig, richtig schlecht und doof werden. Ich weiß, dass eine ehemalige Kollegin von mir ja, deren Hoverwart hat augenscheinlich aus dem Off, jemanden in die Hand gebissen beim Spazierengehen. Und das war jemand, der einen Hund hatte, den ihr Hund nicht mochte. Den hat sie verknüpft mit diesem Hund und hat irgendwie dann, weil der Hund nicht verfügbar war, den Besitzer sich genommen. Immer kurz. War ein Riesentheater, gab Anzeigen, also du kannst ja alles, das ist wirklich die ganze Batterie an Maßnahmen, die dann ergriffen werden oder die dann auch gesetzlich ergriffen werden sollen, kam dann zum Tragen. Und das war eine ernste Situation. Das hat lange gedauert. Und das war auch wirklich so, dass du, also da musst du lange nachdenken, bis du darauf kommst, dass dein Hund, weil er den anderen Hund nicht mag und den immer wieder begegnet, dann, weil er an den Hund nicht rankommt, sich den Besitzer schnappt. Also,
wäre ich jetzt. Das ist aber auch ein Klassiker, ne? Dieses sogenannte Übersprungshandlung, ne? Oder, ja. Also, ich finde ehrlicherweise die Maßnahmen richtig, ne? Wenn ein Hund wirklich beißt, also jemanden wirklich beißt, dann muss man unbedingt aktiv werden. Das heißt, für mich ist das ein Hund, der so lange, bis wir das ganz komplett geklärt haben, Maulkorb trägt. Das finde ich wirklich richtig, dass dann einem Hund diese Maulkorbpflicht auferlegt wird in so einer Situation, weil wenn du das, vor allem wenn der Halter sagt, das habe ich nicht kommen sehen, dann noch dreimal mehr. Wenn ein Hund beißt aus gutem Grund, also augenscheinlich guter Grund, ne? Sagen wir mal, mein Hund sitzt irgendwo, ein anderer kommt und gibt dem einfach einen Tritt und der beißt den dann, würde ich sagen, wäre es ja völlig normale Reaktion. Logisch hat er den gebissen. Der hat den ja auch attackiert, der Mensch oder der Das ist nichts, was aus dem Off kommt und das ist berechenbar und wahrscheinlich sogar kontrollierbar. Vielleicht will man das auch nicht mal kontrollieren dann. Das ist ja eine andere Sache. Aber wenn mir einer sagt, ich habe das gar nicht kommen sehen, mein Hund hat echt zugepackt, dann habe ich ja offensichtlich gar keine Kontrolle und mein Hund reagiert ja scheinbar über oder unvorhersehbar und dann muss da auf jeden Fall ein Maulkorb drauf. Deswegen sind diese Maßnahmen wirklich gut. Ich weiß, dass das ganz häufig total verpönt ist. Man sagt, ja, und dann musste der sofort, ja, aber ich meine, du hast es nicht kommen sehen. Was, wenn die Hand jetzt ein Kindergesicht gewesen wäre? Und mal abgesehen davon, auch die Hand reicht auch. Das ist eine, die Hand ist ein wirklich doofer Ort reinzuweisen.
Ja, klar.
Weil da sind ganz logisch. Viele empfindliche Teile und das ist manchmal auch echt ein Schaden, der dann nachhaltig, man nachhaltig drunter leidet. Also da finde ich. Und dieses aus dem Off ist ja meistens eine sehr subtile Kommunikation, die vorher stattgefunden hat oder die Signale, die der Hund gesendet hat, sind so subtil, dass man die wahrscheinlich nur auf einer Filmaufnahme sehen würde. Wir sind ja nicht den ganzen Tag mit Argusaugen den Hund am Anglotzen und sehen dann oft die nicht, dass der vorher sich schon über die Lefzen geleckt hat, dass der angefangen hat zu fixieren, dass die Rute sich verändert hat, dass die Ohren sich verändert haben. Das hat der Mensch dann alles nicht gesehen, weil der vielleicht auch einfach gerade ausgeguckt hat und der Hund hat nicht aus dem Off gebissen, sondern hat wahrscheinlich schon tausende von Drohsignalen vorher gezeigt, aber die sind halt nicht auffällig, ne? Die hörst du nicht. Da war kein Knurren vielleicht, sondern andere Signale. Und hätte man jetzt eine Kamera frontal aufgestellt, dann würde man nachher sagen, guck mal, hier sind 15.000 Signale. Das war klar, dass der beißen würde. Das ist nicht einfach so passiert. Aber man kann ja nicht immer alles sehen. Das ist ja auch in Ordnung. Also nur habe ich einen Hund, der sich dahingehend so verhält, dann muss ich sehr viel wacher sein, dann muss ich noch sehr viel genauer hinschauen. Und wenn ich sage, ich kann das nicht gewährleisten, weil das so subtil ist und ich natürlich in meinem Alltag auch nicht ständig diesen Hund anglotzen will und kann und auch nicht sollte, ne, weil das würde auch sein Verhalten beeinflussen, wenn ich den jetzt ewig anstarre, dann ist eine Sicherungsmaßnahme wie ein Maulkorb einfach das Allerbeste, was ich tun kann. Bei so Bodychecks oder so, was der Pelle jetzt gerade macht, diese kleinen Frechheiten, ne, das ist sowas, das kann man ja jetzt noch in einem total netten Rahmen besprechen alles. Aber wenn das die nächsten Schritte sind, also wenn es dann weitergeht und man die übersprungen hat und einfach gesagt hat, da habe ich ja schon nichts, also beim Bodycheck habe ich nichts gesagt, dann fing er an, die Kleine auch umzuschubsen. Dann hat er angefangen, dem Kind in den Weg zu stellen. Das machen auch Hunde gerne. Das sind aber Sachen, die man sehen muss. Also Beispiel, Carlotta will irgendwo hin, Pelle kommt und stellt sich ihr in den Weg. Wunderschön frech. Das ist etwas, das muss ich wahrnehmen als Eltern und sagen, okay, der verhält sich dem Kind gegenüber total respektlos. Da muss ich jetzt was tun. Das sind ja die Vorzeichen. Und deswegen ist das immer schwierig, wenn Menschen sagen, das war immer alles wunderbar und da war nie was und plötzlich hat er das Kind angefallen. Ja, so wie du gerade erklärst, doch, das sind kleine Sachen, die man beobachten kann. Die Bodychecks an der Tür, sich in den Weg stellen, respektlos dem Kind das Essen aus der Hand nehmen, vielleicht sogar anfangen, das Kind räumlich einzuschränken. Gibt's auch viel. Hunde, die sich eine Ecke oder irgendeinen Ort im Haus aussuchen und dann anfangen zu knurren, wenn das Kind in die Nähe geht. Das sind alles so Sachen, da müssen die als Mutter oder als Vater voll die Alarmglocken angehen.
Ja. Da muss ich aber auch sagen, ich kenne ein Beispiel und da musst du dann wieder dich sehr erden. Also zumindest mir geht es da so in solchen Situationen, da könnte ich ausrasten. Da gab's nämlich im Bekanntenkreis einen Hund, der genau das gemacht hat, der alles verteidigt hat und der auch dann irgendwie fies gezwickt hat und so, also wirklich so, aber also jetzt nicht gebissen, sondern so Scheinangriffe auch getätigt hat. Und dann hieß es dann, nachdem ich dann darum gebeten hat, dass man dann doch vielleicht einfach mal den Hund irgendwo anders hin tut oder ja, oder zumindest dafür sorgt, dass das einfach nicht mehr stattfindet, wenn ich da bin oder meine Tochter da ist. Ich so, ja, aber die tut ja nichts.
Noch nicht, ne?
Ich sage, aber wo beginnt das, wo hört das auf? Mhm. Also was ist denn die Definition davon? Ein Scheinangriff finde ich dann allerdings, tut der dann was. Mhm. Der gibt einen Angriff vor. So sieht mein Angriff oder er greift an.
Vor allem weißt du ja auch nicht, weil in der Sekunde, wo der Hund jetzt da diesen Scheinangriff macht, gehst du jetzt einen Schritt zurück oder deine Tochter, aber was, wenn nicht?
Ja, aber ich meine, das kann ich immer noch nicht.
Was macht er dann im nächsten Schritt, in der Sekunde 8, 9 und 10?
So. Und der Hund war halt auf Augenhöhe, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also da, der geht dann auch ins Gesicht, wo du dann so denkst, so Leute. Aber diese Begründung, so, das ist dann irgendwie, nee, der will eben nicht nur spielen, deshalb heißt der Podcast auch so. Sondern da ist halt dann doch ein bisschen was hinterlegt. Und ich hab da wirklich, das ist so, also da muss ich, ich werde das nie vergessen. Ich stehe da im Flur und wäre wirklich fast kurz davor gewesen, auszurasten, weil meine Zündschnur, du kennst das ja bei meinen Kindern, wie das dann ist. Und dann denkst du so, boah, was ist denn das für eine krude, was ist denn das für ein krudes, komisches Verhalten?
Ist aber auch eigenartig, ne, dass dann, ja, dass dann nicht, also ich würde mir als Halter total in die Hose machen.
Damit wir es klar haben, liebe Leute da draußen, es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwelche Leute bashe, sondern ich, wenn wir das sowas einfach auch erzählen, tun wir das ohne Namen, tun wir das ohne, dass wir genau ins Detail gehen. Es gibt nämlich den einen oder anderen, der sagt, ja, wollt ihr mir aufhören, irgendwie die Leute so schlecht machen? Ja, nee, es geht nicht um die Leute schlecht zu machen, sondern es geht darum, Situationen aus unserem Alltag irgendwie auch mal zu erzählen, zusammen, was uns auch manchmal fassungslos macht, was uns aufregt, was, wo wir irgendwie auch überlegen, so, das sind Alltagssituationen, die jeder ja irgendwie mehr oder weniger auch kennt. Und es geht nicht darum, irgendwelche Leute schlecht zu machen, sondern es geht halt einfach auch dazu, darum, euch zu vermitteln, dass wir genau in denselben Situationen sind wie ihr und dann teilweise aber auch genauso machtlos sind im ersten Moment. Vielleicht, weil wir auch erstmal kurz überlegen müssen und schlucken müssen. Ja, und ich habe dann natürlich trotzdem die Ruhe behalten und habe ihr dann erklärt, dass ich es nicht aus diesen und diesen und diesen Gründen nicht möchte. Und da war ich natürlich dann in diesem Moment erstmal der Arsch, klar, aber ich habe es einfach ruhig vor mir und aber auch trotzdem bestimmt, dass ich dann, es gibt dann nur zwei Möglichkeiten, entweder sie löst das oder ich kann da nicht mehr sein. Erstmal.
Aber ja, ich bin ja wirklich immer noch so enttäuscht, dass der Maulkorb sich nicht durchsetzt. Ich bin da immer noch so enttäuscht, weil das ist natürlich ein Maulkorb, tut auch echt weh, ne? Wenn dir einer mit dem Maulkorb reinboxt. Das ist ja auch echt eine schmerzhafte Sache. Mhm. Maulkorb muss auch gut sitzen, weil wenn er nicht gut sitzt, bringt er auch nicht mehr viel. Mhm. Aber das ist ein so tolles Teil. Also irgendwie ist das immer noch, also ich merke das jetzt auch hier bei mir zu Hause, jetzt wo meine Schwester ja den Welpen hatte und wenn die gekommen sind, die ersten Male, jetzt inzwischen brauchen wir es nicht mehr, aber die ersten Male sichere ich die Boogie einfach mit dem Maulkorb ab bei jungen Hunden, bei Welpen, weil das ist wirklich, das ist ihr Wunderpunkt, ne? Und ich gehe doch jetzt das Risiko nicht ein, dass die da den Hund verletzt. Also erstmal will ich ja nicht, dass sie diese Erfahrung macht. Und vor allem, wenn er so klein ist, nicht, als Welpe in der Prägephase, sollte der das einfach auch nicht erleben. Ich will dafür auch nicht die Verantwortung übernehmen, dass das in meinem Zuhause passiert ist. So, deswegen sichere ich die einfach sicherheitshalber meinen Maulkorb ab. Und jetzt ist das, was mir passiert. Ich mache das mit meinem Hund und dann kommt mein Umfeld und sagt, ach, der arme Hund. Meine Mutter, meine Schwester, oh, die arme Boogie, jetzt hat die immer, guck mal, wie die guckt. Ja, wie guckt die denn? Ganz normal guckt die. Die guckt doch nicht. Ja, das sieht für Leute irgendwie echt schlimm aus, wenn ein Hund Maulkorb anhat. Also entweder sieht er dann böse aus, weil sonst hätte er den ja nicht an, oder er sieht traurig aus, weil er den tragen muss. Aber vielleicht ist auch beides gar nicht richtig. Sondern vielleicht hat er den Maulkorb einfach nur an, damit wir alle uns wohlfühlen. Und wir vielleicht auch in Situationen gehen können, um Dinge auszuprobieren, wo wir uns sonst unwohl fühlen würden. Und wenn ich mich unwohl fühle, spürt mein Hund das. Und dann haben wir ja wieder diese Wechselwirkung, von der ich ja vorhin erzählt habe. Das heißt, wenn ich jetzt die Boogie mit dem Welpen zusammenbringe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, recht gering. Aber sie ist da. Das macht mich unsicher. Ich habe keinen Bock, dass das passiert. Das heißt, ich werde nervös. Das spürt die Boogie. Das macht die Boogie unsicher, weil die mag das nicht, wenn die Person, auf die sie sich verlässt, jetzt unsicher ist. Eine unsichere Boogie ist eine Boogie, die noch eher dazu neigt, mal Dinge zu regeln. Und genau das will ich ja nicht. Also mache ich doch einfach, tue ich uns allen einen immens großen Gefallen, wenn ich dir einfach nur den Maulkorb anziehe und dann völlig entspannt mich hinsetzen, Kaffee trinke und sag, sollte irgendwas sein, sind wir sicher, dass es nur ein blauer Fleck ist. den der kleine Welpe unter seinem Fell haben wird dann. Mhm. Mehr nicht. Und es ist nichts passiert, es ist nicht dazu gekommen, aber vielleicht, weil ich so entspannt war. Weißt du, vielleicht einfach nur, weil ich so entspannt war. Und die hat sich, ich habe ein gutes Maulkorbtraining gemacht. Man muss das stufenweise machen, man muss das vernünftig aufbauen. Und dann ist das dem Hund kackegal. Die schlafen auch damit. Die chillen sich. Die schlafen da drauf ein. Das hängt dann so ein bisschen krumm im Gesicht. Das ist komplett egal. Die schlafen damit. Ich bin auf so vielen Seminaren gewesen oder Fortbildungen, wo tausende Leute mit schwierigen Hunden sitzen oder mit Hunden, die unsicher sind oder einfach nur, die ihren Hund sichern wollen, um sich selber wohlzufühlen. Und die haben alle einen Maulkorb an und die Hunde sind alle total gut drauf. Alles ist in Ordnung, keinem geht's schlecht. Und dieser Maulkorb, der ist einfach ein wunderbares Hilfsmittel, um eine Situation auszutesten, auszuprobieren, Sicherheiten bei anderen Menschen. Jetzt, wenn man nochmal an das Beispiel geht mit dem Hoverwart und deiner Freundin, hätte man vielleicht sagen können, pass auf, ich verstehe deine Unsicherheiten. Was sagst du dazu? Wenn bei den nächsten Begegnungen ziehe ich ihm einfach einen Maulkorb immer an, ne, so dass du dich einfach wohlfühlst, dass da nichts ist, dass da nichts passieren kann. Und wir machen eine vernünftige Zusammenführung. Heißt nicht, dass sie mitgemacht hätte, ne, aber vielleicht eher dann. Ne? Vielleicht hätte sie gesagt, okay, gut, wenn ich weiß, der hat den Maulkorb drauf, dann kann mir ja eigentlich nichts passieren und dann können wir von mir aus auch gerne irgendwelche Übungen machen oder dann setze ich mich auch mal zu dem oder dann. Und die Sicherheit, die dann in ihr entstanden wäre, dadurch, dass sie weiß, dass ihr nichts passieren kann, hätte diese ganze Problematik vielleicht auch schon gelöst. Einfach nur, dass sie sich wieder wohlgefühlt hätte in seiner Nähe und damit hätte er seine Probleme auch wieder in den Griff gekriegt. Wir unterschätzen einfach die Macht des Maulkorbs.
Ich verpasse uns jetzt einen kleinen Maulkorb und sage dir danke für heute und lass uns das mal mitnehmen. Ich glaube, du bist ja eine große Verfechterin des Maulkorbs und vielleicht fangen wir dann doch mal damit an, in solchen Situationen, in so schwierigen Situationen. Heißt ja nicht, dass der Hund sein ganzes Leben lang jetzt einen Maulkorb tragen muss. Aber genau das als Hilfsmittel mal öfter einzusetzen, um einfach dann weiter im Training zu arbeiten und zu gucken, dass wir das korrigieren, was unser Hund uns da wieder als kleines Geschenk mitgebracht hat und dem wir uns abarbeiten können, ist das vielleicht eine ganz gute Idee. Dann danke für heute. Und worum kümmern wir uns dann nächste Woche nochmal?
Hab ich vergessen. Lasst euch überraschen.
Kümmern wir uns um Leckerlis?
Richtig, danke. Wir wollten über Leckerlis sprechen, genau.
Genau.
Dann bis nächste Woche, Mike.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.